Deutschlandfunk. Der Tag.
Dass junge Leute ernst genommen werden, dass sie gehört, gefragt und auch beteiligt werden wollen, wenn sie etwas betrifft, das erleben wir ja gerade mit der Fridays for Future-Bewegung. Aber das ist nur ein Ausschnitt. Viel umfassender noch hat die Bertelsmann-Stiftung jetzt versucht herauszubekommen, wie es jungen Menschen in Deutschland geht. Was sind ihre Nöte? Was ist ihnen wichtig? Was wünschen sie sich? Rund 3500 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 14 Jahren haben Forscher befragt, haben zugehört. Herausgekommen sind 200 Seiten mit teils erstaunlichen und teils auch erschreckenden Auskünften. Herausgekommen ist für Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung aber auch noch etwas ganz anderes.
Kinder und Jugendliche wünschen sich, dass sie sowohl in der Schule als auch von der Politik ernst genommen werden. Sie beklagen sich im Augenblick, dass ihnen kaum zugehört wird und dass sie auch wenig mitgestalten können. Und das heißt tatsächlich, dass in diesen beiden Bereichen sich was grundlegend ändern muss. Politik muss dafür sorgen, auch dass die Bedarf und auch die Interessen von Kindern gehört und auch berücksichtigt werden. Kinder- und Jugendpolitik kann letztendlich nur funktionieren, wenn wir Kinder und Jugendliche auch selber befragen, was sie brauchen. Kinder und Jugendliche haben da Dinge thematisiert, die Erwachsene gar nicht im Blick haben oder zu denen sie auch gar nicht sagen können.
Über diese Studie sprechen wir gleich ausführlicher. Außerdem erklärt mir heute Michael Lehmann, unser Korrespondent in Athen, warum der lange so gefeierte Alexis Tsipras die Wahlen am Sonntag in Griechenland aller Wahrscheinlichkeit nach krachend verlieren dürfte. Der Tag im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. Über wachsende Armut von Kindern wird seit Jahren immer wieder diskutiert. Zum Besseren geändert aber hat sich doch erschreckend wenig. Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung hat dafür eine durchaus verblüffende, aber auch beunruhigende Erklärung.
Im Augenblick ist es so, wir nutzen Statistiken, die wir von Erwachsenen haben, rechnen das klein, tun so, als ob Kinder kleine Erwachsene sind und davon bekommen sie dann so einen Prozentteil. Und das funktioniert nicht. Wir brauchen eine neue Form der Sozialberichterstattung, bei der auch junge Menschen selbst befragt werden, was sie brauchen. Und darauf aufbauend sollte Politik dann gezielt gegen Armut vorgehen und finanzielle Unterstützung gezielter gegen Armut einsetzen.
Auch deshalb hat die Stiftung eine große Studienauftrag gegeben. Die Forscherinnen und Forscher haben aber nicht mit Eltern gesprochen, auch nicht mit Lehrern oder mit Politikern, sondern eben mit Tausenden von Kindern und Jugendlichen selbst. Sie haben ihnen zugehört, um herauszufinden, was sie wirklich bewegt, wie es ihnen eigentlich geht und was sie sich wünschen. Meine Kollegin Lena Sterz hat sich mit dieser dicken Studie und ihren Machern beschäftigt. Hallo Lena.
Hi Jasper.
Ist ja wirklich viel Papier, 200 Seiten. Was würdest du denn sagen, was sind die wichtigsten Themen für die Kinder und Jugendlichen selber, die daraus hervorgehen?
Ja, ich fand es besonders krass und das war mit Sicherheit auch für viele Kinder und Jugendliche ein wichtiges Thema, dass Gewalt in der Schule war schon immer ein Thema, aber trotzdem ist es so, jetzt kann man mal die Dimension absehen, weil in dieser Studie hat die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen gesagt, dass sie im letzten Monat entweder absichtlich gehauen, gehänselt oder ausgegrenzt wurde. Und dass es besonders in der Grundschule so eine große Dimension hat, da hat sogar jedes dritte Kind gesagt, dass sie alles drei davon im letzten Monat erlebt hat. Das fand ich schon ja krass. Und da kann man jetzt wirklich konkret sagen, da besteht vielleicht auch ein Handlungsbedarf. Immerhin, was man noch sagen kann zu den Grundschülern, dass sich trotzdem ungefähr 80% der Grundschüler ganz sicher fühlen.
Aber das ist offensichtlich ein großes Problem. Wie ist es denn sonst mit den Bedürfnissen, die Kinder und Jugendliche in dieser Studie artikulieren? Was ist ihnen wichtig? Worum geht es in ihrem Leben? Was wünschen sie sich?
Ein wichtiges Thema scheint auch die finanzielle Sicherheit der Familie zu sein. Also die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen, die da befragt wurden, zwischen 8 und 14 waren die, macht sich ab und zu Sorgen um die finanzielle Situation in ihrer Familie. Und das denkt man vielleicht gar nicht so als Erwachsener immer, ne? Dass sich die Kleinen da auch schon so viel Sorgen machen. Und was die Studie auch herausgefunden hat, dass diese Kinder auch vermehrt gemobbt werden dann. Oder gemobbt wird jetzt nicht gesagt, es wird gehänselt oder ausgegrenzt, Gewalt. Und das ist natürlich auch ein erschreckendes Ergebnis, dass es da also einen starken Zusammenhang gibt zwischen Armut und Hänseleien, Gewalt und so weiter. Weil man könnte ja denken, dass manches ist heute nicht mehr so teuer vielleicht wie noch vor 20, 30 Jahren. Kleidung für Kinder oder so, das findet man heute auch beim Discounter. Aber trotzdem ist Armut immer noch auch ein großes Thema, auch wenn es nicht mehr so offensichtlich ist, auch wenn jetzt jedes Kind was zum Anziehen hat zum Beispiel.
Mhm. Ich fand ja interessant zu lesen, dass sich Kinder durchaus in der Familie etwa auch ernst genommen fühlen. Aber gibt es auch Bereiche, wo das eben nicht der Fall ist?
Also in der Schule, da fühlen sich die Kinder noch, also als Grundschüler, noch größtenteils ernst genommen. Aber dann, je älter sie werden, desto weniger. Also sie sagen, dass in der Schule sagen 11%, dass sie da gar nichts mitbestimmen dürften. Und je älter die Jugendlichen werden, desto weniger wird das dann. Bei den 8-Jährigen sind es noch 80%. Dann später bei den 14-Jährigen sind es 60% knapp, die sagen, mein Lehrer nimmt mich ernst. Und was ein 18-Jähriger in einer Gruppendiskussion gesagt hat, fand ich auch ganz prägnant. Der hat gesagt, man sagt ja immer den Jugendlichen, engagiert euch. Und wenn wir uns dann engagieren, dann sagen sie, ja, ihr habt doch gar keine Ahnung davon. So, ja, das
klingt
fasst
wie, klingt
so
ein wie eine Stellungnahme von Christian Lindner zu
zusammen.
Der Fridays for Future Bewegung.
Genau, also da hätte man auch denken können, dass da vielleicht schon mehr, ja, wir da schon ein bisschen weiter sind, weil es ja viele Projekte gibt zu mehr Demokratie in der Schule und so weiter. Aber das scheint noch nicht überall so zu sein.
Mir fällt jedenfalls gleich Fridays for Future ein, weil das ja auch eine Bewegung ist, aus der ganz klar wird, offenbar bestätigt das die Studie ja, je älter die Schülerinnen und Schüler, je älter die Jugendlichen werden, desto weniger haben sie das Gefühl, dass man eigentlich ernst nimmt, was sie für Forderungen, was sie für auch politische Forderungen durchaus haben. Was sind denn, Lena, die Bereiche, wo sich Kinder und Jugendliche eine bessere Wahrnehmung vor allem und mehr Beteiligung eben wünschen? Schule ist bestimmt ein Thema, aber es gibt ja wahrscheinlich noch andere Bereiche.
Ja, also auch in manchen Familien ist das ein Problem. Also ungefähr jedes 20. Kind hat gesagt, dass es bei Entscheidungen gar nicht mitbestimmen kann und dass es sich gar nicht ernst genommen fühlt von seinen Eltern oder die gar nicht zuhören. Das sind jetzt nicht so viele, aber immer noch mehr, als es sein sollten, ne?
So, jetzt haben wir also die Situation, dass wir vielleicht etwas genauer wissen, was Kinder und Jugendliche wirklich bewegt, was sie sich wünschen. Ergibt sich daraus so etwas wie eine Handlungsanleitung, eine Forderung an die Politiker und Politikerinnen?
Ja, also was gestern schon direkt der Verband für Erziehung und Wissenschaft zum Beispiel gefordert hat, ist mehr Schulsozialarbeiter, um eben diese Gewalt einzudämmen, mehr, dass da einfach mehr Personal an den Schulen ist für multiprofessionelle Teams, wie die das nennen. Und dann auf der anderen Seite die Kinderarmut mal wirklich zu senken und nicht einfach an alle knapp 200 Euro Kindergeld pro Kind auszuzahlen, egal wie viel man verdient, sondern wirklich zu gucken, ja, wie viel ist da noch an sonstigem Einkommen in dieser Familie und was wird da gebraucht? Und da gibt's schon lange verschiedene Konzepte. Also da gibt's irgendwie das Konzept des Kindergrundeinkommens, das ungefähr 500 Euro pro Kind jeder Familie zur Verfügung gestellt werden sollte, dass da Kindergeld und Kinderzuschlag und andere Sachen zusammengefasst werden, dass also Kinder nicht mehr so ein hohes Armutsrisiko einfach haben. Anderes Konzept ist das Teilhabegeld. Das ist von der Bertelsmann Stiftung, die diese Studie in Auftrag gegeben hatte, ein Modell, das sich dann wieder am Einkommen orientiert. Also je ärmer die Familie, desto mehr Geld. Weil auch in dieser Studie rausgekommen ist, dass immer noch für einige Kinder auch alltägliche Teilhabe nicht möglich ist. Und dass da auch ein Problem ist, dass zum Beispiel in gewissen Altersgruppen einfach ein Smartphone zum Beispiel auch dazugehört zu einer Kindheit oder Jugend, um dazugehören zu können.
Wenn du jetzt einen Strich drunter machst, was du gelernt hast über die Bedürfnisse von jungen Leuten und ja auch über die Tatsache, dass diejenigen, die zu entscheiden haben, und das sind nun mal vorwiegend Politikerinnen und Politiker, dass die eigentlich gar nicht so viel wissen, beziehungsweise dass man Bertelsmann ja mutmaßlich dankbar sein muss, dass die mal angefangen haben, wirklich mit den jungen Leuten zu sprechen und das gründlich herauszufinden. Und die fordern ja jetzt, also es muss eine neue Art von Sozialerhebung geben, es muss mehr Material geben als Grundlage für politische Entscheidungen. Ist das für dich überzeugend und nachvollziehbar, dass das jetzt wirklich ansteht?
Ja, ich hoffe, dass dafür jetzt Geld da ist. Es ist ja die alte Leier. Für die Banken ist Geld da, für irgendwie große Autos ist immer Geld da, für Elektroautos und so weiter. Aber für Kinder und Jugendliche ist seit langem alles gleich. Also das Kindergeld wird zwar immer ein bisschen erhöht, aber jetzt nicht fundamental wird da was verändert, obwohl das Armutsrisiko gerade bei einer Alleinerziehenden zum Beispiel immer weiter steigt.
Alexis Tsipras war der große Hoffnungsträger für viele Griechen und er war der Schrecken der EU. Die Rückkehr der Würde versprach der Wahlsieger 2015 und das Ende des strengen Sparkurses inmitten der verheerenden Schuldenkrise. Heute ist es genau andersherum. In Brüssel wird er dafür gelobt, wie er als Ministerpräsident Griechenland durch die Krise und zurück an die Finanzmärkte gesteuert hat. Aber die Griechen selber werden den 44-Jährigen am Sonntag aller Voraussicht nach abwählen. Sein Syriza-Bündnis liegt in Umfragen weit hinter der konservativ-liberalen Nea Demokratia. Aber wie kann das sein? In Athen habe ich unseren Korrespondenten Michael Lehmann gefragt, ob es tatsächlich so ist, dass Tsipras die Wahlen am Sonntag aller Voraussicht nach verlieren wird.
Ja, die Umfragen sind seit Monaten eigentlich, kann man sagen, sehr eindeutig. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass es nicht nur Ihnen so geht, es geht den allermeisten Menschen in Europa so, dass sie unterm Strich, wenn sie gefragt werden, wie denn dieser Alexis Tsipras sich entwickelt habe, davon ausgehen, naja, das war doch ganz in Ordnung. Der Kurs, der Anfang von dieser linken griechischen Regierung gefahren wurde, war gefährlich für Europa. Da ist ja auch fast alles schiefgegangen im Sinne von Eurozone verlassen müssen. Dann aber hat sich Tsipras gefangen aus Sicht der reicheren Geldgeberländer, hat dieses Sparprogramm, diese mehreren harten Programme eisenhart durchgezogen und dadurch hat er im eigenen Land Image verloren. Die Umfragewerte sind immer dramatischer in den Keller gefahren. Er hat dazu gelächelt nach außen hin. Er hat nach wie vor seine Arbeit bis zum Schluss fortführen wollen und der eigentliche Warnschuss, das war das Ergebnis der Europawahlen im Mai für ihn. Danach hat er eben entschieden, ich mache vorgezogene Neuwahlen und will nochmal das Ruder rumreißen, aber laut Umfragen hat er das nicht geschafft. Alle Meinungsforscher sagen, dass es etwa 10% Abstand zwischen der Syriza, also der momentanen linken Regierungspartei von Alexis Tsipras und der herausfordernden konservativen Partei der Nea Demokratia gibt. Und damit ist es eigentlich schon fast gelaufen.
Also er geht jetzt quasi sehenden Auges in den Untergang. Wie geht denn Alexis Tsipras damit um? Haben Sie da Eindrücke sammeln können?
Er ist ein guter Wahlkämpfer, das war er schon immer und er weiß, dass er nach außen hin zumindest nicht sich diese Schwäche geben darf, denn sein Plan, sein weitreichender Plan könnte durchaus sein, dass er davon ausgeht und diese Überzeugung hat er sicherlich, dass seine Politik richtiger war fürs Land als die, die jetzt folgen wird und dass er schauen muss, dass er nach wie vor der starke Oppositionsführer dann eben bleibt, der Anführer einer linken Partei im Parlament, die ja durchaus stark vertreten sein wird, denn auch das sagen die Meinungsforscher, dass Syriza nicht total in den Keller fällt, sondern dass es eher den Trend wieder in Griechenland gibt, anders als vielleicht sogar in anderen europäischen Ländern. Zwei große Parteien, die sich gegenseitig jeweils eine Schlacht, eine Wahlkampfschlacht liefern. Und deshalb kommt viel zusammen für ihn. Es ist sicherlich ein anstrengender Job für ihn, diese Show abzuziehen und diesen Eindruck zu vermitteln, dass er nach wie vor davon ausgeht, dass man es schaffen kann. Wobei wir natürlich auch ehrlich sagen müssen, Meinungsforscher können sich irren, so dramatisch irren. Allerdings, das wäre dann schon eine riesen Überraschung.
Es klingt ja ein bisschen danach, als sei vielen Menschen in Griechenland tatsächlich der Preis zu hoch, den das Land hat zahlen müssen für eben diese Umsetzung der strengen Sparauflagen und so weiter. Wie geht's den Menschen?
Das ist so. Also Alexis Tsipras hat den Menschen tief in die Taschen gegriffen. Das empfinden sie nicht nur so, das erzählt auch jeder, der von der Politik der letzten Jahre ja als Bürger dieses Landes betroffen war und ist. Es gab sehr viele Kürzungsprogramme, die beispielsweise Löhne, die Renten betroffen haben, dramatische Kürzungen. Viele haben das Gefühl, etwa nur noch die Hälfte im Geldbeutel zu haben und selbst die, die es vielleicht nicht ganz so dramatisch erwischt hat, sagen, naja gut, es ist auf jeden Fall ein Drittel bei mir zusammengeschmolzen. Ich selbst habe Rentenbescheide gesehen. Da war eine schöne vierstellige Summe von 1000 und x Euro drauf und drunter standen dann mehrere Minuszeichen mit jeweils dem Hinweis, welcher Sparbeschluss zu einer weiteren Rentenkürzung geführt hat. Und das ist natürlich dramatisch, egal auf welchem Niveau das dann ein Mensch erlebt. Und ganz unten haben wir leider eine große Zahl von Griechen, die geht in die mehreren Millionen, die nicht mehr richtig wissen, wie sie ihr alltägliches Leben bewältigen sollen. Sie hat Tsipras versucht zu vertrösten. Er hat auch jetzt zuletzt nochmal nach dieser Wahlschlappe bei der Europawahl reagiert mit einer Ankündigung und auch mit zum Teil bereits Steuersenkungen und Wohlfahrtsprogrammen. Aber all das scheint nicht für ihn zumindest genutzt zu haben.
Der große Herausforderer ist Kyriakos Mitsotakis von der liberal-konservativen Nea Demokratia. Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet. Nun sagt Tsipras von sich, er macht die bessere Politik. Welche bessere Politik verspricht denn der Herausforderer?
Es gibt ein großes Versprechen. In die Details geht er da nicht. Und das hat er sich wohl auch sehr gut überlegt, dass er das eben so nicht macht. Aber Mitsotakis sagt, wir müssen den Kuchen für alle Griechen vergrößern. Und er meint, wir müssen einen enorm großen Push hinbekommen in der griechischen Wirtschaft. Und da geht es vor allem um ausländische Investoren. Die will die konservative Partei wesentlich besser und effektiver und schneller ins Land holen als die Vorgängerpartei. Nun kann man sagen, jetzt aus deutscher Sicht beispielsweise, natürlich gab es das ein oder andere Unternehmen, was vielleicht auf die Bremse getreten hat, weil sie Angst hat, auch hier vielleicht mit der Politik einer linken Regierung eher ins Gehettere zu kommen als unter liberal oder konservativer Führung anderswo. Aber meine Einschätzung ist, dass das doch ein sehr großer Anspruch ist, den die Nea Demokratia, den die Konservativen hier ihren Wählern vorführen, und das Versprechen, dass es tatsächlich in nur einem halben Jahr, und das ist immer wieder zu hören, sehr spürbar nun Veränderungen geben wird, das muss sie erstmal erfüllen. Das wird eine gewaltige Aufgabe, und es riecht im Moment auch danach, dass beispielsweise deshalb, sollte es tatsächlich so kommen, dass die Konservativen hier nächste Woche die Regierung übernehmen können, es vielleicht sogar eine verkürzte Sommerpause geben wird im Parlament.
Man reibt sich ja auch diesbezüglich sozusagen die Augen, denn wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, waren ja die alten Parteien, das war ja Teil des Umbruches 2015, als Alexis Tsipras gewann, damit versank ja sozusagen das alte Parteiensystem in Griechenland. Im Grunde genommen etwas Neues kam mit diesem Syriza-Bündnis. Ist das jetzt der Wiederaufstieg der Neodemokratia?
Die Neodemokratia versucht genau diesen Eindruck zu vermeiden und sagt sehr offensiv, dass sie sich ganz neu aufgestellt habe. Sie sei die einzige der alten Parteien, die nach wie vor so heißt. Aber manche sagen auch schon, es ist eben die neue Demokratie. Da kann man schon fast wieder drüber schmunzeln. Sie sagen, man hätte die Reihen geordnet, man hätte also bestimmte Tendenzen im Griff, denn die gibt es. Man hat es zuletzt gemerkt bei dem ja in ganz Europa gelobten Namenskompromiss mit Mazedonien, hat Mitsotakis, der jetzige neue Siegertyp Griechenlands, sage ich mal, hat gegen diesen Vertrag gestimmt. Er wollte es verhindern, und viele in der Nea Demokratia waren dagegen und sind dagegen. Das heißt, hier hat doch eine Partei gezeigt, dass sie mit den großen europäischen Idealen zum Teil vielleicht ihre Schwierigkeiten hat, wenngleich natürlich ansonsten es eine große Volkspartei ist. Allerdings haben da viele Wähler, die jetzt bereit sind, so wie sie letztes Mal bereit waren, auf dieses Experiment, was es für sie ja war, Alexis Tsipras zu setzen, den Schwung im Moment, dass sie einfach sagen, wir wollen auf jeden Fall Stabilität wirtschaftlich und dass es weitergeht mit dem Kurs aus der Krise, den hat Alexis Tsipras in der Tat eingeschlagen. Und jetzt wollen wir es aber noch besser, noch schneller, und sie vertrauen eben da diesen Wahlversprechen der Konservativen, wenn die Umfragen recht behalten.
Und wo Sie Nordmazedonien angesprochen haben und den Kompromiss und die Lösung für einen jahrzehntelangen Streit, muss man wahrscheinlich auch sagen, auch diese Entscheidung, die Tsipras ja offensiv verfolgt hat, die wird ihm jetzt dann am Sonntag Stimmen kosten.
Das ist so. Natürlich kostet das einige Stimmen, aber ich denke mal, Haupteffekt, den er in den ganzen letzten Jahren und schon vor der Diskussion um Mazedonien zu ertragen hatte, war, dass er natürlich bestraft wurde dafür, dass er aus gesamteuropäischer Sicht genau das Richtige gemacht hat und eben dieses Sparprogramm im Prinzip umgesetzt hat, wenngleich es auch viele Experten, und das ist ja auch interessant, es inzwischen gibt, auch in den reicheren Ländern, die sagen, Griechenland hat es mutmaßlich übertrieben mit dem Sparkurs, und möglicherweise wird da jetzt auch unter konservativer Führung manches Sparprogramm neu verhandelt werden. Das wird interessant sein zu beobachten. Traurig wäre es natürlich dann umso mehr für Alexis Tsipras, wenn er sagen müsste, hätte ich da vielleicht die Daumenschrauben ein wenig weniger scharf eingestellt, würde ich jetzt vielleicht politisch davon profitieren können.
Sie haben ja Lehmann auch gesagt und geschildert, wie groß der Anspruch ist, wie groß die Herausforderungen, die auf den möglichen Wahlgewinner Mitsotakis dann warten. Und wenn ich es richtig weiß, ist er ja auch eher schwach gestartet. Trauen Sie ihm denn diesen Kraftakt zu?
Das ist für mich mit die schwierigste Frage, die ich auch mir selbst im Moment stellen kann. Er ist ja ein Shootingstar insofern, als er sich innerhalb der Partei als sehr schwacher Kandidat irgendwie durchgeboxt hat. Man kann das vielleicht ein kleines bisschen vergleichen mit dem Gewese, was ja manche jetzt empfinden auf großer Brüsseler Bühne, was da hin und her geschachert wird mit Posten und vieles passiert, was der normale Wähler oder Europäer nicht versteht. Und ganz ähnlich war es auch in Griechenland in der konservativen Partei. Da ist also einer, der nicht unbedingt als Politiktalent gilt, jetzt plötzlich auf dieser Position und er muss es beweisen. Er braucht ein sehr gutes Team. Ich habe gestern mit dem Wahlkampfmanager an Nummer 1 in der Parteizentrale gesprochen. Die haben sehr aufgeräumt, sehr ruhig, sehr cool gewirkt. Unglaublich viel Personal, was da auch am Start war. Und die sind sich sicher, dass es klappen wird, sogar mit der absoluten Mehrheit. Denn auch das ist ein interessanter Punkt. Wenn es Mitsotakis schafft, auch dieses Versprechen an die Wähler einzulösen, dass er ganz stark starten will mit einer absoluten Mehrheit und es ihm gelingt, dann weit über 40% der Stimmen zu bekommen, dann wäre es in der Tat eine sehr formidable Situation für ihn und dann könnte er manches leichter durchsetzen und er wächst sicherlich dann auch in diesem Amt, denn auch das haben wir ja bei Alexis Tsipras erlebt, dieses Staatsmännische hat er noch nicht in den ersten Monaten gehabt, das hat er dann erst im Lauf der Zeit sich angeeignet und genau diese Chance müsste man natürlich auch einem neuen konservativen Regierungschef in Griechenland geben.
Und wenn das alles so kommt, dann lassen sich die Menschen in Griechenland also noch einmal ein weiteres Mal auf ein großes Experiment ein. Wird es denn auch so oder so, wenn die Zeit von Syriza jetzt zunächst mal endet, wird das eine weitere Zäsur, ein weiterer Einschnitt in der politischen Entwicklung dieses Landes?
Es kann sein, dass es ein weiterer Einschnitt ist. Die Menschen wollen Ergebnisse und es wird eigentlich nur klappen für die Nea Demokratia dann mit einer weiteren kompletten Regierungsperiode, wenn sie in diesen Jahren alles richtig machen und das Volk nicht ungeduldig wird. Denn im Moment, müssen wir ja sagen, ist die Zeit der Großdemonstrationen längst vorbei. Es haben viele Menschen entweder die Kröte geschluckt und eingesehen, naja gut, es gibt offenbar keinerlei andere Alternativen als diesen Weg weiterzugehen. Manche sind sicherlich auch frustriert. Auch die Nichtwähler sind in Griechenland eine große Mannschaft. Aber insgesamt wird es tatsächlich wichtig sein, für die kommende Regierung hier den Menschen das Gefühl zu geben, ihr habt wieder mehr Luft zum Atmen, denn das Land braucht Innovationen. Das klappt nicht nur mit den Investitionen vom Ausland, über die die Konservativen jetzt gerne spekulieren, sondern wenn man hier im Land eine Weile lebt, spürt man, dass hier viele Menschen wollen und auch das Recht haben, wieder auf kreative Gedanken zu vertrauen. Es ist ein sehr gut ausgebildetes Volk. Viele junge Griechen sind ins Ausland gegangen, aber nicht alle wollen gehen. Manche wollen auch wieder zurückkommen, warten geradezu darauf, dass es endlich wieder soweit ist. Und diese Chance ist enorm wichtig zu ergreifen. Da müssen eigentlich auch die Oppositionspolitiker in Zukunft mit dran arbeiten und eben nicht dann sich grollend in Schmollwinkel zurückziehen.
Michael Lehmann, vielen Dank.
Sehr gerne.
Donnerstag, der 4. Juli 2019, das war der Tag im Deutschlandfunk mit Jasper Barenberg und tschüss.